alle, die das von zu Hause aus hoffentlich gut gekühlt oder mit kühlen Getränken hier verfolgen und machen unbeirrt weiter mit dem, was uns beschäftigt hier im Moment. Wir gehen durch die Apostelgeschichte, wir folgen der Entstehung des Christentums und den faszinierenden Dingen, die das mit sich gebracht hat und die bis heute für uns wichtig sind. Ihr findet wie immer über den Code auch ein Predigtskript, auch in anderen Sprachen. Es gibt Vertiefungsabende. Der nächste findet am 29. Juli statt, 19 bis 21 Uhr, hier in der Livekirche in Langenfeld. Geistestaufe und Geisterfüllung. Referent Christian Knorr. Ein hochspannendes Thema. Kann ich jetzt heute leider nicht drüber sprechen, aber es findet ja dann am 29. Juli statt und dazu seid ihr herzlich eingeladen. Wir reden heute über Apostelgeschichte 14 und ich habe das unter die Überschrift gestellt, weitermachen. Gestern Abend, kleine Spontanumfrage, wer hat gestern Fußball geguckt? Okay. Alle, die sich nicht gemeldet haben, ihr gehört zu einer schützenswerten, liebevoll behandelten Minderheit. Ich war jedenfalls gestern Abend, als ich mir das eine Stunde lang angeguckt hatte, habe ich kurz überlegt, ob ich hier sagen muss, dass das nicht der Kommentar zu dem Spiel sein soll und dass das auch schon lange da stand, bevor dieses Spiel begonnen hatte. Aber es ist ja dann nochmal irgendwie gut gegangen. Und so können wir ganz unbeschwert über dieses Thema reden, weitermachen. Weitermachen, das heißt durchhalten, dranbleiben, auch wenn es schwierig wird. Und ich bringe gleich den Disclaimer, es gibt Dinge, die sollte man nicht weitermachen. Beziehungen, in denen Gewalt herrscht, Arbeitsverhältnisse, die von Ausbeutung geprägt sind oder Dinge, die einfach falsch sind, die sollte man natürlich auf gar keinen Fall weitermachen. Und egal wie viel Kraft es kostet, da geht es ums Aufhören. Die Bibel nennt das auch Umkehren. Aber es gibt auch die anderen Dinge, die gut sind, die richtig sind. Es gibt die richtigen Beziehungen, um die man trotzdem kämpfen muss. Es gibt schwierige Phasen im Leben, in der Schule, bei der Arbeit, in der Familie. Und da heißt es, durchzuhalten, dran zu bleiben. Und die Frage stellt sich, wie schaffe ich das? Woher nehme ich die Kraft? Ich glaube, jeder von uns kennt so Situationen, wo man sich sagt, nee, also jetzt reicht es mir wirklich. Ich habe das jetzt hier so lange mitgemacht. Ich schmeiß jetzt auch die Brocken hin. Ich kann das jetzt einfach nicht mehr. Und wie kann man in solchen Situationen Kraft finden, wenn man weiß, es ist eigentlich nötig und richtig, dann trotzdem weiterzumachen? Das können wir auch von den ersten Christen und insbesondere in Apostelgeschichte 14 von denen, die zu dieser ersten wichtigen Reise aufgebrochen sind, Paulus und seine Begleiter, lernen. Und das soll heute das Thema sein. Und damit sind wir eben schon mit der letzten Predigt in dieser Reihe, wo es um Apostelgeschichte 13 ging, bei diesen berühmten Reisen in der Apostelgeschichte, die ich mir noch nie merken konnte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt auch immer diese Landkarten. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch in euren Bibeln habt oder früher hattet. Da ist so diese Geografie des Nahen Ostens aufgezeichnet, durch die ich schon mal schlecht durchsteige. Und dann sind da 5 oder 6 farbige Linien durchgezogen mit Pfeilen hin und zurück. Ich konnte mir das noch nie merken. Aber ganz unabhängig davon, auch von der Geografie, es waren schon sehr wichtige Reisen. Und Reisen können ja die Welt verändern. Ich habe euch hier mal 3 mitgebracht. Christoph Kolumbus natürlich, fällt einem sofort ein. Marco Polo oder vielleicht jetzt in unserer Zeit die Reise des Menschen zum Mond, die ja nochmal wiederholt werden soll, jetzt demnächst. Das sind schon bahnbrechende, menschheitsgeschichtlich relevante Reisen gewesen. Aber ich glaube, diese Reisen, von denen hier in der Apostelgeschichte berichtet wird, obwohl sie vielleicht äußerlich gesehen viel weniger spektakulär waren, haben die Welt noch viel stärker verändert. In der Apostelgeschichte heißt es an einer Stelle, nicht von den Christen, sondern von ihren Gegnern, diese Leute, die da reisen, sind Menschen, die die Welt auf den Kopf stellen. Und das war ein berechtigter Vorwurf. Das war auch das Ziel dieser Reisen, die Welt auf den Kopf zu stellen mit einer Botschaft, die alles verändert, für jeden Einzelnen und die auch für die Gesellschaft ganz relevant werden kann und damals auch wurde. Und was war das Thema? Was war der Kern dessen, was diese Reisen in die Welt gebracht haben? Und das nehmen wir jetzt aus Apostelgeschichte 13 und 14 selber. Deswegen springe ich noch einmal zurück nach Apostelgeschichte 13 in diese erste große Predigt, die Paulus hält in der Synagoge von Antiochien in Pisidien. Darüber hat, glaube ich, Michael vor kurzem hier gesprochen. Und da sagt er ganz am Schluss, wozu das Gesetz des Mose nie imstande war, das hat Jesus möglich gemacht. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Und das ist die große neue Botschaft. Es gibt einen Gott, der nur eins sich wünscht, dass wir ihm vertrauen und der uns auf dieser Basis ein neues, freies und schuldloses Leben gibt. Und das ist bis heute keine Kleinigkeit, auch nicht in der Christenheit selber. Errettung nur durch den Glauben. Ich fange aber noch mal ein bisschen allgemeiner an. Die meisten Menschen, wenn sie über Gott nachdenken, tun das nicht mit primär guten Gefühlen. Weil sie irgendwie sich denken, wenn es diesen Gott gibt oder gäbe, dann hat er wahrscheinlich ein Problem mit mir oder ich mit ihm. Dann habe ich was falsch gemacht, dann stimmt da irgendwas nicht. Und es ist interessant, dass auch viele gläubige Menschen, viele Christen, einen relevanten Teil ihres geistlichen Lebens damit verbringen, Gott gegenüber vor allen Dingen mit schlechtem Gewissen unterwegs zu sein. Und gar nicht zu verstehen, dass auf der anderen Seite ein Gott ist, der uns nur Liebe, Güte und Vertrauen entgegenbringen möchte. Der uns nichts übel nimmt, der uns nichts krumm nimmt, der auch viel zu groß ist, um sich darüber aufregen zu können. Und der nur eins hofft, dass wir das verstehen. Und dass wir verstehen, dass er im Tiefsten auf unserer Seite ist, wie kein anderer Mensch, kein anderes Wesen, keine andere Macht, das jemals sein könnte. Und dass wir uns dadurch verwandeln lassen. Und dass wir gar nichts dazu beitragen müssen. Wir haben das ja vorhin gesungen in diesem Lied. Ein für alle Mal hat er alles bezahlt. Das ist so schwer zu glauben für Menschen. Auch für Menschen, die schon lange im christlichen Glauben unterwegs sind und die immer wieder versuchen, es aus ihrer eigenen Kraft hinzubekommen. Und wenn ich in diesem Strom der Gnade, der Zuwendung, der Liebe Gottes bin, dann kann sich so viel verändern in meinem Leben. Dann kann ich ein so viel freierer, glücklicherer, großzügiger, hingebungsvoller, gesunder Mensch werden. Und wenn ich da raustrete, da rausfalle, dann ist es die falsche Strategie, das dadurch zu faken, dass ich es aus eigener Kraft und Anstrengung versuche. Und das ist eine große Diskussion. Können wir nachher in der Pause miteinander fortsetzen? Kann man das so sagen? Man wird wirklich nur allein durch die Gnade gerettet? Oder muss man sich nicht doch auch ein bisschen manchmal anstrengen? Ich kannte früher mal eine Schwester, die auch schon viele Predigten gehört hatte und auch so ihre Meinung zu den Predigten hatte, wie wir alle. Und manchmal kam sie nach einer Predigt zu mir, also nicht von mir, das weiß ich nicht, ob sie dann zu anderen kam, aber nach Predigten von anderen kam sie zu mir und sagte, Ulrich, er hat die Gnade nicht verstanden. Und sie meinte damit, die Predigt war so voll von Appell, Aufforderung, du musst, du sollst, das ist richtig, dass ihr der Fokus verloren gegangen war darauf, dass das ja alles gar keinen Sinn hat, wenn es nicht eine Antwort darauf ist, dass ich voll im Strom dieser Gnade und dieser Güte mich befinde und dadurch überhaupt erst die Kraft und die innere Motivation auch habe, das zu machen. Und mit dieser Botschaft sind sie unterwegs. Eine revolutionäre Botschaft damals und bis heute. Nicht nur persönlich, sondern auch, weil sie natürlich Menschen aus Machtverhältnissen befreit, aus religiösen Machtverhältnissen, auch aus gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Wenn plötzlich jeder bedingungslos von Gott geliebt ist, wenn plötzlich für jeden Einzelnen Gott seinen einzigen Sohn geopfert hat, dann hat das natürlich auf die Frage, wie Menschen sich selbst sehen, wie sie andere sehen, riesige Auswirkungen, die das Christentum ja auch nach und nach entfaltet hat. Und das ist auch das Geheimnis des Erfolges gewesen in der damaligen Gesellschaft, weil plötzlich alle geliebt waren, auch wenn sie schwach waren, wenn sie krank waren, wenn sie halbtot waren, wenn sie nichts mehr wert waren. Die Christen haben sich um sie gekümmert, nicht in Erfüllung irgendwelcher Pflichten, sondern aus diesem Spirit heraus. Das war die weltverändernde Botschaft und das hat sich ergänzt durch etwas anderes, was genauso kontrovers war und manchmal bis heute ist. Und das steht ganz am Ende in Apostelgeschichte 14, als sie von dieser ersten Reise zurückkehren und wieder in ihrer Heimatgemeinde in Antiochien, in Syrien sind. Und dort sagen, wir können bestätigen, dass Gott den Nichtjuden die Tür zur Rettung durch den Glauben geöffnet hat. Das heißt, das ist keine Botschaft mehr, die sich an eine bestimmte Kultur, an ein bestimmtes Volk, an einen bestimmten Glauben, an eine bestimmte Herkunft bindet, sondern die für alle Menschen und alle Kulturen und alle Völker offen ist. Niemand muss mehr seine Nationalität ablegen, seine Kultur ablegen, um zu diesem Gott kommen zu können. Das erscheint uns vielleicht heute ein bisschen einfacher, als es damals war, weil wir ja natürlich den christlichen Glauben längst als weltweite Religion kennen. Aber ich glaube nicht, dass es so selbstverständlich ist und dass auch wir sehr tief und fest in unseren Milieus stecken können. Und ich finde die Gemeinde und auch gerade diese Gemeinde einen wunderbaren Raum, um zu erleben, wie Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen und Kulturen zusammenfinden können und auf ihre Weise diesen Glauben miteinander feiern können. Mit diesen beiden Botschaften wurde damals die Welt verändert und wenn wir dabei sind und damit weitermachen, dann kann das auch heute noch geschehen. Diese Reise startete in Antiochien in Syrien, das war so die Homebase, die erste, man kann auch sagen, die erste christliche, große christliche Gemeinde dann außerhalb von Jerusalem. Und Paulus und Barnabas, die beiden, die da ausgesendet wurden, sind zuerst nach Zypern gesegelt, haben da einiges erlebt und sind dann auf der anderen Seite wieder an Land gegangen und kamen dort in das andere Antiochien, Antiochien in Pisidien, wo diese erste große Predigt gehalten wurde, über die wir hier schon gesprochen haben. Und dann geht es in Apostelgeschichte 14 weiter. Aber etwas passiert noch in Apostelgeschichte 12, was ich hier noch gerne mit beleuchten möchte, weil das auch mit dem Weitermachen zu tun hat, unter der Überschrift Weitermachen, wenn andere aufhören. Es gab einen jüngeren Mann, einen Verwandten von Barnabas mit Namen Johannes Markus, der spätere Autor des Markus-Evangeliums. Und der kommt mit als Gehilfe. Und er segelt mit ihnen nach Zypern, macht die Tour durch Zypern mit. Und als sie an der anderen Seite wieder an Land gehen wollen, da heißt es ganz lakonisch bei Lukas, Johannes Markus trennte sich von ihnen und ging nach Jerusalem zurück. Mehr wird dazu gar nicht gesagt erstmal. Aber das war nicht so einfach und das macht auch der weitere Verlauf der Apostelgeschichte deutlich, dass das keineswegs eine Kleinigkeit war, was da passiert war. Und ich glaube, viele von uns wissen, wie schwierig das sein kann, weiterzumachen, wenn andere aufhören. Dass einem das manchmal irgendwie den Boden unter den Füßen wegziehen kann. Wenn andere aufhören mitzuarbeiten oder vielleicht auch aufhören zu glauben. Wir gucken noch mal hier auf Johannes Markus. Was war denn da los? Warum ist er denn weggegangen? Warum ist er nicht dabei geblieben? Vielleicht war es ihm zu anstrengend. Er hatte sich das dieses freiwillige soziale Jahr etwas weniger belastend vorgestellt. Vielleicht war es ihm zu gefährlich. Er hat gerochen, das kann hier sehr hart werden. Der Widerstand ist ja auch nicht unberechtigt, was dann anschließend alles passiert ist. Da musste man schon, durfte man nicht allzu sehr am Leben hängen, um damit unterwegs zu sein. Vielleicht war es auch der Kulturschock. Er ist ja nach Jerusalem zurückgegangen. Er war ein Junge aus Jerusalem. Also da war vielleicht schon Zypern quasi das andere Seite der Erdkugel für damalige Verhältnisse, die ganzen fremden Kulturen. Vielleicht hat er das einfach nicht ausgehalten. Ich habe noch eine andere Erklärung gelesen, die noch ein bisschen mehr auf der Beziehungsebene sich abspielt. Vielleicht hatte das auch was mit Paulus und Barnabas zu tun. Das waren ja zwei, die da ausgesendet wurden. Und Johannes Markus war ja der Verwandte, vielleicht Neffe oder sowas, von Barnabas. Und er hatte vielleicht gedacht, er geht mit einer Truppe mit, die sein Onkel leitet. Und möglicherweise war das auch eigentlich erstmal so, denn für uns ist das ja zwar immer so Paulus, die Reisen von Paulus, klar, aber zu dem Zeitpunkt war das keineswegs so einfach gesettelt. Barnabas war ein, wie soll man das sagen, ein Titan, eine Größe. Der Mann war schon in der Urgemeinde gewesen, der hatte den Acker verkauft und das Geld zu den Füßen der Apostel niedergelegt. Der hatte sich freigemacht für den Dienst. Der war der offizielle Ausgesandte der Jerusalemer Gemeinde, die dann auch dort, wenn er unterwegs war, dann geguckt hat, läuft hier alles richtig und berichtet hat in Jerusalem, ja, das ist gut, was hier abläuft. Und ihr könnt euch mal die Mühe machen, das in der Apostelgeschichte nachzulesen und immer mal darauf zu achten, steht da Barnabas und Paulus oder Paulus und Barnabas? Dann werdet ihr zum Beispiel feststellen, dass am Anfang Barnabas und Paulus da steht, auch immer wieder. Als sie aber von Zypern abfahren, steht da Paulus und seine Begleiter. Ups, ist von Barnabas gerade mal gar nicht mehr die Rede. Vielleicht war es so ein bisschen dieses Beziehungsthema, was da auch mit reingespielt hat und wo Johannes Markus sich gesagt hat, hier bin ich nicht mehr mit an Bord. Wir wissen es nicht und Lukas sagt auch nichts dazu. Und ich habe euch jetzt gerade mal vorgemacht, dass man auch mit der Apostelgeschichte eine Menge schmutzige Wäsche waschen kann. Lukas macht es aber nicht. Wenn Menschen aufhören, dann geht es häufig um die Frage, warum eigentlich? Und viele haben dafür Erklärungen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir von Lukas lernen, dass wir mit den Erklärungen ganz vorsichtig sein sollten. Weil die Erklärungen meistens komplex sind, selten so sind, wie wir denken, aber meistens im Bereich des menschlich Verständlichen liegen. Und vielleicht ist es auch nicht gut, wenn Menschen in Gemeinden den Eindruck haben, sie sind hier nur wichtig oder viel wert, wenn sie auch einen substanziellen Beitrag als Mitarbeiter leisten. Können wir das aushalten, dass Leute auch aufhören dürfen, mit Begründung oder auch ohne Begründung? Und wie kann man das aushalten, weil es auf der anderen Seite eben auch nicht leicht ist, wenn man weitermachen soll, obwohl andere aufhören? Paulus und Barnabas haben weitergemacht. Und ich glaube, es hatte eben damit zu tun, dass sie, obwohl sie das selbst sehr angefasst hat, und sie haben sich ja später auch selbst über diese Frage zerstritten, sie waren Menschen wie wir, aber sie haben am Ende die Kraft gefunden, weiterzumachen, weil sie auf diesen Gott geblickt haben, den sie verkündigt haben. Und weil sie zuallererst vielleicht eins verstanden haben, wenn jemand aufhört, mitzuarbeiten oder zu glauben, ändert das überhaupt nichts daran, dass da dieser Gott ist, der jeden Einzelnen von uns bedingungslos und vollständig liebt. Und wenn ich diese Perspektive habe, dann öffnet sich auch mein Blick darauf, dass das ja nicht meine Baustelle ist, auf der ich hier tätig bin. Als der Prophet Elia einmal vor Gott stand in einer tiefen Krise des Volkes Israel und zu Gott sagt, ich bin alleine übrig geblieben. Da sagt Gott zu ihm, Elia, ich habe mir noch 7000 Leute übrig behalten, die auch alle zu mir halten. die hast du nur noch nicht kennengelernt. Die kannst du aber kennenlernen. Und wenn diese Haltung sich öffnet in so einer Situation, dann kann das passieren, was Paulus und Barnabas auch in den nächsten Kapiteln lernen. Man wird offen für andere, für neue Beziehungen, für neue Kontakte. Es passiert ja nicht nur im geistlichen Leben, dass man weitermachen muss, wenn andere aufhören. Es gibt Situationen in Familien, wo Beziehungen nicht so verlaufen, wie man sich das gewünscht hat, wo man lernen muss, sich auf andere Beziehungen einzulassen. Paulus und Barnabas zeigen, dass das möglich sein kann und dass dann auch die Tür offen bleibt dazu, dass es am Ende auch wieder Versöhnung geben kann. Und Johannes Markus wird ja später wieder Teil dieses Teams auf andere Weise und auch Paulus und Barnabas finden wieder zusammen. Weitermachen, wenn andere aufhören. Jetzt springen wir ein ganz klein bisschen durch die Stationen in Apostelgeschichte 14. Ich lese euch das jetzt vielleicht gar nicht alles vor. Ihr seht hier den Text. Ich erzähle euch das Wichtigste. Sie gehen zuerst nach Ikonion, in eine auch wichtige Stadt. Und Paulus und Barnabas, hier übrigens wieder jetzt in dieser Reihenfolge, gehen zunächst in die jüdische Synagoge und verkündigen das Evangelium mit solcher Vollmacht, dass viele Juden wie Nichtjuden zum Glauben kamen. Das ist so ein Ablauf, der sich dann immer wiederholt. Viele glauben, andere glauben nicht. Es gibt Riesenstress. Das steigert sich auch hier. In der ersten Stadt werden sie am Ende vertrieben. In der zweiten Stadt gibt es einen Mordkomplott. Sie müssen fliehen. Und in der dritten Stadt wird das Mordkomplott verwirklicht und Paulus wird gesteinigt. Also da ist schon die ganze Märtyrergeschichte von Paulus, wird hier einmal in der ersten Reise sozusagen in Kleinform schon mal dargestellt. Und das Interessante unter dem Gesichtspunkt Weitermachen ist für mich hier, weitermachen mit den eigenen Leuten. Paulus geht immer wieder zuerst zu seinen eigenen Leuten, obwohl er viele schlechte Erfahrungen damit gemacht hat. Er geht immer wieder zu seinen jüdischen Geschwistern und verkündigt, wie es irgendwie geht, ihnen zuerst die gute Nachricht von Jesus. Weitermachen mit den eigenen Leuten. Ich glaube, viele von uns können davon auch ein Lied singen, wie schwer das sein kann, weiterzumachen. In der eigenen Familie, nicht nur wenn es darum geht, da über Jesus zu reden, sondern auch überhaupt, wenn es darum geht, Beziehungen, die schwierig sein können, durchzuhalten, Konflikte gut auszutragen, trotzdem da zu sein. Paulus hat auch Grenzen gezogen, hat manchmal den Staub von den Füßen geschüttelt, das gehört dazu. Aber er ist immer dabei geblieben, weiterzumachen, auch mit den eigenen Leuten. Und das kann man von ihm in besonderer Weise lernen. Also es läuft, wie es läuft, wie es immer läuft. Am Ende gibt es irgendeinen Riesentumult und die beiden müssen weiter fliehen. Und weil sie jetzt fliehen müssen, müssen sie dahin fliehen, wo sich es jetzt gerade anbietet und sie kommen so ein bisschen von ihrer Route ab. Paulus ging normalerweise immer auf den Hauptrouten und zu den Großstädten des Römischen Reiches aus vielerlei Gründen. Erstens kam man da am einfachsten hin. Zweitens verbreitete sich von da aus natürlich auch das Evangelium am besten weiter. Es gab in der Regel auch jüdische Communities, die einen Ansatzpunkt geboten haben. Und das klappte auch sprachlich am besten, weil da in der Regel die Weltsprachen des Römischen Reiches von vielen gesprochen wurden. Hier ist es jetzt ein bisschen anders. Sie kommen nach Galatien, wo Paulus auch später einen Brief hinschreibt, und da ist das nicht ganz so. Und dadurch kommen sie in eine Stadt Lystra. Und in Lystra passiert etwas sehr Lustiges. Sie predigen und Paulus heilt in diesem Zuge einen Mann, der da gelähmt sitzt und der dann plötzlich wieder gehen kann. Es ist wie ein Parallelwunder zu dem, was Johannes und Petrus am Anfang der Apostelgeschichte direkt nach Pfingsten an der schönen Pforte des Tempels tun mit dem gelähmten Mann. Und da gibt es ein paralleles Wunder. Und es hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass hier jetzt das Evangelium zum ersten Mal in Kontakt kommt mit einem wirklich nicht jüdisch geprägten heidnischen Publikum. Aber diese Leute sehen zwar das Wunder, haben die Botschaft nicht verstanden und sind jetzt der Meinung, dass Paulus und Barnabas Götter sind, die vom Himmel niedergestiegen sind, Zeus und Hermes. Ganz interessant übrigens, mit Blick auf die schmutzige Wäsche von vorhin. Wer ist Zeus, wer ist Hermes? Zeus ist ja der Hauptgott, Hermes ist der Götterbote. Die Heiden, die das sich nur angeguckt haben, die beiden, sagen, Barnabas ist Zeus, der Hauptgott. Weil wenn der andere redet, ist er weniger wert in deren Augen, dann ist er nur der Götterbote. Naja, das nur so nebenbei zum Amüsement. Jedenfalls dauert es auch ein bisschen, bis sie das mitbekommen, weil das alles, weil die eine eigene Sprache sprechen. Und als schon die Stiere da stehen und die Kränze und ihnen jetzt geopfert werden soll, dann kriegen sie mit, was läuft und sagen, halt, halt, halt. Und für uns unter dem Aspekt weitermachen ist jetzt wichtig, sie merken eins, ihre Botschaft hat nicht gestimmt. Sie haben etwas verkündigt, was passt, wenn man zu Leuten spricht, die im jüdischen Glauben erzogen worden sind. Oder vielleicht zu Nichtjuden, die schon 20 Mal als Zuhörer in der Synagoge waren, diese sogenannten Gottesfürchtigen. Aber wenn man zu Menschen spricht, die das alles gar nicht wissen, dann ist das die falsche Art. Dann muss man auf andere Weise weitermachen. Und deswegen gibt es jetzt noch mal eine ganz kleine Predigt, die hier eingeschaltet wird. Das Gegenstück zu der Predigt in der Synagoge von Antiochien aus Apostelgeschichte 13. Und Paulus schaltet spontan um und entwirft das Evangelium für Menschen, die keine Vorgeschichte kennen. Wendet euch dem lebendigen Gott zu, dem Gott, der Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Zwar ließ er in der Vergangenheit alle Völker ihre eigenen Wege gehen, doch er gab sich ihnen schon immer zu erkennen, indem er ihnen Gutes tat. Er ist es, der euch vom Himmel her Regen schickt und euch zu der von ihm bestimmten Zeiten reiche Ernten schenkt. Er gibt euch Nahrung im Überfluss und erfüllt euer Herz mit Freude. Er verkündigt ihnen den Schöpfer, weil er weiß, das Evangelium, die gute Nachricht, braucht einen Anknüpfungspunkt im Leben des Menschen, der sie hört. Und das ist eine Herausforderung, weitermachen mit einer neuen Botschaft. Wie bleibt das, was wir sagen, in unserer Zeit anschlussfähig? Und wie formulieren wir das Evangelium so, dass es Menschen, die heute unterwegs sind, überhaupt noch verstehen können? Und eins ist dabei wichtig, und das ist das, worauf Paulus ja hier auch abzielt. Es gibt keinen Menschen, in dessen Leben Gott nicht eine Spur gelegt hat. Es gibt keinen Menschen, in dem es nicht einen Anknüpfungspunkt gibt. Und es gibt den Geist Gottes, der das öffnen kann, der das zeigen kann und der die Sensibilität verleihen kann, wenn mir der andere wirklich wichtig ist, zu verstehen, was für ein Mensch das ist, und mit ihm gemeinsam die Spuren Gottes in seinem Leben zu entdecken. Gut, also auch hier dann wieder das Gleiche. Erst ist man begeistert, kurze Zeit später wird Paulus gesteinigt, ist dann aber doch nicht tot, geht in die Stadt zurück und sie machen weiter. Und damit sind wir dann jetzt auch schon auf dem Rückweg, denn zum Weitermachen gehört auch eins, nicht einfach immer nur nach vorne gehen, sondern darauf zu achten, gute und stabile Beziehungen zu bauen. Nachdem Sie das jetzt alles durchlaufen haben, gehen Sie wieder zurück und jetzt geht es nur darum, gute Beziehungen aufzubauen. Sie gehen überall wieder vorbei, besuchen die Leute, schauen, wie es ihnen geht, suchen Leute aus, die sich kümmern können, Älteste, denen man vertrauen kann, und bereiten die Leute darauf vor, dass auch sie weitermachen können. Mit diesem Kernvers, den ich hier gehighlightet habe, nach Gottes Plan, so sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. Ja, das stimmt. Und das muss jeder wissen, der mit Jesus unterwegs ist. Du löst kein Ticket, das dich vom Leid dieser Welt verschont. Das Leid dieser Welt wirst du so aushalten wie alle anderen Menschen um dich herum auch. Das wäre ja sehr, sehr eigenartig, auch wenn das anders sein sollte. Aber du wirst mit Jesus durch dieses Leid gehen können. Und das wird uns sogar in die Lage versetzen können, mitzuleiden und mit einzusteigen auf das, was Gott mit dieser Welt vorhat und zu erleben, wie sein Reich entsteht, jetzt schon und auf Dauer. Ja, und damit kommen sie zurück. Und diesen wunderbaren Vers haben wir schon zusammen gelesen. Wir können bestätigen, dass Gott den Nichtjuden die Tür zur Rettung durch den Glauben geöffnet hat. Und das ist das, was bis heute passiert, wenn wir weitermachen. Gott öffnet die Tür für uns, für andere. Und daran dürfen wir weiterarbeiten, bis Gott die Tür in alle Ewigkeit und für uns alle öffnet in seine Zukunft. Weitermachen mit den eigenen Leuten. Weitermachen, wenn andere aufhören, weitermachen trotz Gegenwind und Leid, weitermachen mit neuen Methoden, mit einer guten Message, weitermachen mit stabilen Beziehungen. Ihr habt auch bewundernswert hier weitergemacht beim Zuhören, beim Durchhalten, beim Luftzufächeln. Ich danke euch dafür. Und wir hören nach der Predigt immer noch ein Lied und das Team kann jetzt gerne nach vorne kommen. Und wir haben dann diese Zeit, um vielleicht nochmal zu überlegen, was heißt das jetzt für mich? Was ist von diesen Punkten derjenige, der für mein Weitermachen im Moment der wichtigste sein könnte? Wo möchte ich vielleicht nachher nochmal hier ins Gebet gehen, um über einen Punkt zu sprechen oder zu beten, wo es mir im Moment besonders schwer wird, weiterzumachen. Und vielleicht ist auch jemand hier oder jemand hört online zu, der sagt, ich habe das jetzt in dieser Form zum ersten Mal gehört mit diesem Gott, der so bedingungslos auf meiner Seite sein will. Was kann denn da mein nächster Schritt sein? Dann bist du eingeladen, das auch konkret zu machen, hier nach vorne zu kommen, drüber zu reden. Oder vielleicht einfach online eine Nachricht zu schreiben. Es gibt Leute, die sich auf jeden Fall dann auch gerne bei dir melden. Und jetzt freue ich mich, dass das Team da ist und dass wir dann Zeit haben, das nochmal ein bisschen auf uns nachwirken zu lassen. Dankeschön.